318 Vorhaben. Mehr braucht es anscheinend nicht, bis die USA einmal komplett umgekrempelt sind. Die USA und die Welt. Diese 318 Vorhaben stehen im rechtskonservativen Papier Project 2025. Mit dem Ziel, die USA politisch radikal umzubauen und neu zu ordnen. Lange hatte sich Präsident Trump vom Project 2025 und den rechten Vordenkern distanziert. Doch wenn man sich die aktuelle US-Politik ansieht, stellt sich die Frage, setzt Trump das rechtskonservative Regierungskonzept doch Stück für Stück um? Im ARD-Studio Washington haben sie das Projekt 2025 analysiert und mit dem Ist-Zustand der USA verglichen. In dieser Folge erzählt uns Gudrun Engel, die Studioleiterin in Washington, wie viel von diesem Masterplan schon Wirklichkeit geworden ist und welche langfristigen Folgen das haben kann für die USA und für die Welt. Herzlich willkommen, hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 22. Oktober. Gudrun, herzlich willkommen bei 11KM.
Hallo, freue mich.
Am Wochenende waren in vielen US-Städten Millionen von Menschen auf den Straßen. Ich habe ein Foto gesehen, das fand ich ganz interessant, von einer Demo-Teilnehmerin. Die war als rosa Lurch verkleidet mit einem Schild, da stand drauf, not a paid protester, I hate Trump for free. Was war da los bei diesen sogenannten No-Kings-Protesten?
Also es war einfach, wenn man den Veranstaltern glauben mag, die größte Demo, die es bislang landesweit hier bei uns in den Vereinigten Staaten gegeben hat. Also 7 Millionen Menschen waren da unterwegs, verteilt, ne, auf alle 50 Bundesstaaten, 2500 Veranstaltungsorte. Also da hat man ja teilweise die Bilder gesehen, ne, von New York, von Chicago, so Luftaufnahmen, wo man sieht, dass da eine krasse Menge Menschen unterwegs ist. Aber es gab auch ganz kleine, süße Proteste, wo einfach irgendwie nur so 5 Rentner an der Straße standen und gewunken haben in ein paar Vororten von Washington. Also da war wirklich alles dabei. Aber die Veranstalter sagen, insgesamt waren 7 Millionen auf der Straße. Ja, und der rosa Lurch, klar, viele waren verkleidet. Viele waren in diesen Aufblaskostümen, die es ja in den USA gibt. So als Einhorn, als Häschen, als sonst was. Und die wollten damit quasi ausdrücken, wir sind hier bunt, wir sind friedlich unterwegs, wir haben keine bösen Absichten, aber wir wollen unsere Meinung klar sagen.
Du kennst das Land besser als ich. Beim Sehen dieser Bilder, die du gerade auch nochmal beschrieben hast, konntest du so ein bisschen nachfühlen, wie da die Atmosphäre auch auf diesen Protesten war? Das sah ja sehr bunt aus.
Es war total bunt und was mich überrascht hat, anders als beim letzten Protest, wir hatten ja schon mal so ein No King, also kein König-Protest, im Juni war das, da war die Stimmung überall so total angespannt. Da waren viele, die waren nicht kostümiert, die waren vermummt im Sinn von, damit man sie nicht erkennt, weil sie Angst hatten vor Repression, vor Gesichtserkennung und sowas. Zwar diesmal auch so, aber nicht so krass. Im Juni wollte niemand, mit dem ich gesprochen habe, seinen Namen sagen und seinen Namen hinterher irgendwo hören oder lesen. Diesmal waren die Leute viel offener, viel freier. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Protest hat sich jetzt auch so ein bisschen freigeschwommen, wenn man das so sagen darf. So am Anfang war allen klar, wir wollen jetzt irgendwie protestieren, aber wir wissen noch nicht so genau, hat es Konsequenzen für uns, können wir uns das trauen, wollen wir wirklich auf die Straße gehen? Mhm. Und diesmal waren es viel mehr Leute und sie waren viel energischer und sie waren auch viel überzeugter, sage ich mal, von ihrer Sache. Mhm. Aber es sind tatsächlich eher ältere Menschen und vor allem, es sind Weiße. Also ich habe kaum Latinos getroffen, die gehen seit den Eisprotesten nicht mehr so raus. Ich habe kaum Schwarze gesehen. Also tatsächlich, der Protest geht jetzt langsam los, aber nicht in allen Bevölkerungsgruppen.
Und trotzdem sollen es ja 7 Millionen Menschen gewesen sein. Was hat denn die Menschen gemeinsam auf die Straße gebracht?
Ach, das war jetzt vor allem No Kings gegen Donald Trump. Aber es sind ganz viele Sachen. Also was wir ja immer wieder gesehen haben, waren kleine Proteste. Dann gab es mal Proteste gegen die Abschiebepolitik. Dann gab es Proteste gegen die Schließung des Bildungsministeriums oder gegen die Aushöhlung von jungen Menschen. Dann gab es Proteste wegen der Frage nach dem Abtreibungsrecht und so weiter. Und das war jetzt zum ersten Mal so, dass man es geschafft hat, diese vielen kleinen Protestgruppen zu bündeln, zusammenzufassen und zu sagen, jetzt gehen wir mal alle gemeinsam, und deswegen brauchen ja alle gemeinsam ein Thema, und das Thema ist eben Donald Trump und seine Art und Weise zu regieren und mit der Demokratie umzugehen, und deswegen No Kings.
Und vieles, was die Regierung von Trump in letzter Zeit umgesetzt hat und wogegen die Menschen da jetzt demonstriert haben, das kam ja schon so mit Ansage. Ne? Vieles von dem steht ja in diesem sogenannten Project 2025. Also dieser Plan war schon im Wahlkampf 2024 ein Thema. Was sind denn da die konkreten, ja, die Kernforderungen aus dem Papier?
Also dazu muss man sagen, Project 2025 wurde 2023 geschrieben. Mhm. 2 Jahre vorher, da war Trump noch nicht Präsident. Aber es war quasi so eine Blaupause, die formuliert wurde. Wie könnte man die USA denn umbauen, wenn Trump wieder Präsident würde? Und jetzt, wo er im Amt ist, hat er eben die Möglichkeit, diese Blaupause umzusetzen. Also das Ganze ist quasi so eine Art Vorgedanke, wie man den Staat umbauen soll. Da geht es halt vor allem drum, wie kann man Behörden abbauen, wie kann man einen schlankeren Staat haben. Bürokratieabbau ist ja eigentlich für uns ein positives Wort, aber hier geht es halt wirklich drum, ganze Behörden zu schließen. Es geht drum, mehr Macht für den Präsidenten zu haben und weniger Gewaltenteilung. Sieht man ja jetzt schon, der regiert ja quasi per Dekret alleine ohne den Kongress so durch. Es geht darum, ja, die Gesellschaft komplett umzubauen. Es geht darum, America first, keine multilateralen Geschichten mehr. Klimaschutz ist Quatsch, da steigen wir aus dem Pariser Klimaabkommen aus. Weltgesundheitsorganisation braucht keiner, steigen wir auch aus. Entwicklungshilfe haben wir sowieso gestrichen. Es geht darum, die Gesellschaft in den USA stark umzubauen. Also sehr rückwärtsgewandt aus meiner Sicht, so 50er Jahre Rückbesinnung, traditionelle Werte, ja, Familie, viele Kinder, Gott ist der Wichtigste überhaupt, mhm, und wenig Offenheit für Minderheiten, wenig Offenheit für andere Lebensentwürfe. So, also das würde ich sagen, sind die 3 zentralen Punkte. Mehr Macht für den Präsidenten, America first und super konservative Gesellschaft. So, das haben die sich überlegt, steht in dem Papier drin und haben eben gehofft, wenn Trump ins Amt kommt, dass der das Papier dann umsetzt.
So, und dieses Papier, ich habe es auch gerade so benannt wie du, das ist ja eigentlich mehr als ein Papier. Da muss man schon richtig auch Zeit mitbringen, sich das durchzulesen.
Ja, es sind 912 Seiten. Wow. Ich habe es ausgedruckt, weil ich musste
wirklich
tatsächlich, ja.
Wirklich? Oh, wow.
Also es sind so zwischen 25 und 27 Zentimeter Papier, mhm, wenn man es aufeinander stapelt. Und es sind ganz viele Kapitel. Da haben ganz viele Leute dran mitgeschrieben, und zwar im Auftrag von so einer sehr konservativen Denkfabrik. Heritage Foundation heißen die. Wir haben ja hier in den USA so, da gibt es ja für jede politische Denkrichtung gibt es so eine Art Denkfabrik, die immer wieder Vorschläge macht. Und die Heritage Foundation hat eben dieses Project 2025 aufgelegt.
Wie sind die so drauf?
Naja, die wollen halt, dass genau das umgesetzt wird, was in diesem Papier drinsteht. Also das sind so wirklich die konservativen Hardliner. Also böse gesprochen, superchristliche, weiße Männer. Ich habe jetzt nicht alte weiße Männer gesagt, weil einige von denen sind noch gar nicht so alt. Aber nein, also es ist eine sehr, sehr konservative Weltanschauung, und es geht sehr stark drum, die gesellschaftlichen Entwicklungen und so in den USA zurückzudrehen und politisch mehr Einfluss zu nehmen.
Dieses Project 2025, die Bibel sozusagen der amerikanischen Konservativen, wie sehr ist denn dieses Papier jetzt konkret Teil von Donald Trumps Regierungsarbeit?
Also Donald Trump hat immer gesagt,
I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it.
Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht gelesen. Und jetzt so vor 1,5 Wochen, da hat er das erste Mal auf True Social quasi durchscheinen lassen, dass er das Ganze sehr wohl kennt. Er hat alle, oder nicht alle, aber viele wichtige Positionen in seinem Kabinett und in seinem Umfeld besetzt mit Menschen, die an diesem Project 2025 mitgeschrieben haben und die jetzt die Gelegenheit haben, das, was sie davor gedacht haben, als Blaupause für den Umbau, auch umzusetzen.
Mhm, verstehe. Wie sieht das, wenn wir uns das Project 2025 mal ganz konkret anschauen und wir nehmen uns jetzt mal einen Punkt raus, wie zum Beispiel den der Migration. ICE will pro Jahr 1 Million Menschen abschieben. Wie sieht deren Arbeit in dem Project 2025 aus? Also kannst du uns das mal ganz genau erklären, was da drin steht und wie die Arbeit jetzt gerade schon vorangeht?
Also ich kann natürlich sagen, dass es da eine Zero-Tolerance-Policy gibt, dass halt ganz klar ist, die Grenzen müssen dicht gemacht werden. Wer sehr stark für diesen Gedanken steht, ist zum Beispiel Tom Homan. Der war schon in der ersten Trump-Administration mit am Start und war da zuständig für Homeland Security und für diese ganzen Abschiebefragen. Der war ganz umstritten, vielleicht erinnert sich noch jemand in der ersten Amtszeit, da wurden ja Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt und in unterschiedliche Abschiebezentren gebracht. Und dahinter steckte schon Tom Homan. Der hat dann eine Pause gemacht zwischen Trump 1 und Trump 2 und war halt vor allem Kommentator in verschiedenen Medien und so und hat sich aber auch sehr stark eben dafür eingesetzt, klar zu sagen, wir müssen die Grenzen dicht machen, wir müssen uns abschotten und so weiter. Und jetzt, unter Trump 2, macht er eben genau diesen Job. Er hat keine offizielle Aufgabe, sondern er ist der sogenannte Border-Zar. Das heißt, weil er kein offizielles Amt hat, kann er schalten und walten, sage ich mal in Anführungszeichen, ohne dass der Kongress immer mitredet. Und das ist ja auch eine Idee von Project 2025. Der Präsident ist so eine Art unipräsidiale Macht, der sagt, wo es lang geht und dieses ganze Checks and Balances, was wir hier haben, also diese ganze Gewaltenteilung und die Kontrolle, das fällt dadurch runter. So, also Tom Homan ist jetzt also der Border-Zar und hat jetzt die Zusage bekommen, ganz frisch, für noch mehr Geld und für noch mehr Beamte. Sie wollen 10.000 neue ICE-Beamte einstellen, haben sie gerade gesagt.
Das Heimatschutzministerium hat eine Rekrutierungskampagne gestartet. ICE will 10.000 neue Mitarbeiter einstellen, gibt Millionen Dollar für Fernseh- oder Online-Werbung aus.
Und damit ist das die größte und mächtigste, naja, Verteidigungsministerium haben wir auch noch, aber danach gesehen die größte und mächtigste Behörde, die wir im Moment gerade in den USA haben.
ICE, also das Immigration and Customs Enforcement, das ja eigentlich die Einwanderungsbehörde ist, die sich um Grenz- und Zollkontrollen kümmert. In letzter Zeit gibt es aber immer mehr Vorwürfe, dass diese Behörde zu einer zweiten militärischen Einheit umgebaut werden könnte, die da im Land dann agiert. Wie siehst du das?
Also es gibt sicherlich Hinweise, dass das an der einen oder anderen Stelle so passiert. Offiziell dürfen die das nicht. Die Problematik, die ich da sehe, ist der Druck, der gemacht wird. Ne? Also offiziell hat natürlich keiner, auf gar keinen Fall, gesagt, wie viele Leute pro Tag abgeschoben werden sollen. Aber natürlich gibt es unter der Hand Zahlen, die da kursieren, wie viele da abgegriffen werden sollen. Und weil ICE das halt überhaupt nicht schafft, also die kommen halt überhaupt nicht hinterher, dann werden die natürlich entsprechend verzweifelter und gehen wirklich dazu über, Leute einfach von der Straße abzugreifen, ohne Berechtigung. Das sind Menschen, die können sich ausweisen, die haben Papiere, die sind hier geboren und so. Und die Skrupellosigkeit, mit der das passiert, die schürt natürlich große Angst und große Zweifel. Also ich kenne Menschen, die gehen mit ihren Kindern nicht mehr auf den Spielplatz, weil die Kinder einfach optisch, weil ganz klar ist, es sind Latinos. Und die sind hier geboren, aber trotzdem besteht die große Angst, dass ICE die einfach abgreift. Ich glaube, der Punkt ist, was man nicht vergessen darf zu sagen, Obama hat viel mehr Menschen abgeschoben als Donald Trump. Und der hat auch die Erntehelfer von den Feldern in Kalifornien abgeholt und die abgeschoben und so weiter. Der große Aufschrei ist damals ausgeblieben, weil das alles nach Recht und Gesetz und Ordnung abgelaufen ist.
Abschiebungen sind in den USA an der Tagesordnung. Barack Obama zum Beispiel ließ während seiner 8 Jahre als Präsident rund 3 Millionen illegal eingewanderte Menschen abschieben.
Der große Unterschied ist die Art und Weise. Nämlich, dass diese Bilder inszeniert werden, wie sich Leute aus Hubschraubern abseilen. Oder wir erinnern uns, als Kristi Noem tatsächlich nach El Salvador gefahren ist und dann ein Video gemacht hat vor diesen ganzen rasierten Männern. Das ist ja wirklich auch menschenunwürdig, was da zum Teil mittlerweile aus der Administration gepostet wird. Die Videos, die da zum Teil erstellt werden und gepostet werden, das ist, sagen wir mal, schon fragwürdig.
Neben Migrationspolitik ist ein zweites großes Thema im Project 2025, du hast es ja vorhin schon aufgezählt, der Behördenabbau. Erstmal eine gute Sache, könnte man meinen. Wie wird der denn gerade in der Trump-Administration umgesetzt? Wie viel Project 2025 steckt denn da drin?
Es hat natürlich, wie so oft bei diesen ganzen Themen, einen wahren Kern. Aber die Art und Weise, wie Donald Trump damit umgeht, schießt er halt einfach immer weit übers Ziel hinaus. Wenn wir uns jetzt angucken, wir haben gerade Shutdown zum Beispiel, ja, seit Anfang Oktober. Das liegt daran, dass wir im Moment keinen Haushalt haben in den Vereinigten Staaten. Also das Haushaltsjahr beginnt hier immer am 1. Oktober für ein Jahr. Das Haushaltsgesetz muss im Kongress beschlossen werden. Die haben immer unterschiedliche Ideen, die Republikaner und die Demokraten, wofür die Kohle ausgegeben werden soll. Wenn sie sich nicht einigen können, setzen sie sich hin und zicken sich an und es geht nichts voran, dann heißt das ganze Shutdown. Das heißt, alle, die für die Regierung arbeiten, bleiben zu Hause, unbezahlt, unbezahlter Zwangsurlaub quasi. Und was wir zum ersten Mal in diesem Shutdown aber erleben, ist, dass Menschen auch wirklich entlassen werden. Das heißt, sie sind nicht nur unbezahlt zu Hause, sondern sie kriegen von vornherein gesagt, ihr seid nicht nur jetzt zu Hause, sondern ihr könnt auch gleich zu Hause bleiben. Wenn es irgendwann wieder weitergeht, müsst ihr gar nicht erst zurückkommen.
Mit welcher offiziellen Begründung werden Menschen denn entlassen und die Behörden dann geschlossen?
Die Pro-Kopf-Verschuldung in den Vereinigten Staaten liegt pro Person bei etwa 100.000 US-Dollar. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die Pro-Kopf-Verschuldung etwa bei 30.000 Euro, deutlich niedriger.
Es geht also um die hohe Staatsverschuldung. Die Pro-Kopf-Verschuldung in den USA ist also damit mehr als 3-mal so hoch wie in Deutschland.
Wir haben hier also ein massives Problem. Aber das lässt sich natürlich nicht lösen, indem man Behörden gnadenlos auflöst oder streicht. Und das ist halt ganz häufig sehr kurz gedacht. Also die ersten, die dran glauben mussten, waren ja zum Beispiel USAID, also die Entwicklungshilfe.
Quasi ohne Vorankündigung hat US-Präsident Trump fast die gesamte US-Entwicklungshilfe gestoppt. Die zuständige Behörde USAID wird aufgelöst und dem Außenministerium unterstellt. Die Agentur leistet bislang in mehr als 100 Ländern Katastrophenhilfe und hilft auch bei der Versorgung mit Lebensmitteln.
Da waren die Amerikaner seit Kennedy wahnsinnig stolz drauf, dass sie weltweit Demokratieprojekte unterstützt haben, dass sie weltweit gegen den Hunger gekämpft haben, gegen Armut, dass sie als strahlende, schöne, westliche, demokratische Macht in der Welt Gutes tun konnten aus ihrer Sicht. So, jetzt kommt ein Donald Trump und hat die komplett aufgelöst zum 1. Juli. Und da wurden natürlich tausende Menschen auf einen Schlag arbeitslos. Im Justizministerium hat man alle Staatsanwälte rausgeworfen, die sich mit dem 6. Januar befasst haben. Also wir erinnern uns, der Sturm aufs Kapitol 2021. Viele haben daran ermittelt und dafür mussten sie gehen. Bei Project 2025 geht es ja vor allem darum, dass Trump die präsidiale Alleinmacht haben soll und dass quasi der Staat verschlankt werden soll und dass es nicht mehr so viele Leute gibt, die mitreden. Und da geht es natürlich darum, einfach Behörden zu streichen, Macht zu zentralisieren beim Bildungsministerium, bei der Klimaforschung, bei USAID. Es gab ja diese Behörde DOGE für Regierungseffektivität mit Elon Musk, der wahnsinnig viele Leute entlassen hat. Es geht also einfach darum, alle Regierungsstrukturen zu verschlanken. So sieht Project 2025 das vor. Und so will man eben die Rolle des Präsidenten stärken.
Ich kann mir vorstellen, dass dann auch hier dieser, wie der Begriff, wie heißt er so schön, Brain Drain stattfindet, ja, also dass alle klugen Köpfe sozusagen auch ins Ausland gehen und eben nicht mehr in den USA bleiben.
Das sehen wir ganz stark bei den Universitäten. Mit den Universitäten hat Trump ja auch Beef angefangen und denen die Gelder gestrichen. Und da gibt es jetzt ganz viele Professoren, die gehen tatsächlich, die gehen nach Europa, die gehen viele nach Kanada und die warnen eben ganz stark davor, dass genau das das Problem ist. Der Eingriff in die, ja, in die Meinungsfreiheit, in die Wissenschaftsfreiheit, in die Kunstfreiheit und in die Pressefreiheit. Und das sind ja, glaube ich, so die Faktoren, weshalb auch alle sagen, wir bewegen uns hier ganz schnell weg von einer Demokratie hin zu einer Autokratie, hin zu einer Demokratur, ist ein Wort, das ich jetzt schon gehört habe.
Pressefreiheit ist ja zentral für Demokratien und, wer hätte es gedacht, auch ein zentraler Punkt im Project 2025. Einen, den ich besonders spannend finde. Wir erinnern uns ja zum Beispiel an den Fall von Jimmy Kimmel, dem US-Late-Night-Talker, der zumindest kurzzeitig da mal abgesetzt wurde, dann wieder zurück ins Rampenlicht gekommen ist. Was steht also drin zum Umgang mit Medien in dem Papier?
Ja, also das Kapitel zu Medien in Project 2025 hat Brandon Carr geschrieben. Der fordert mehr Druck. So, und guess what? Genau dieser Brandon Carr ist jetzt der Chef der Medienregulierungsbehörde unter Donald Trump. Und der denkt ja auch ganz öffentlich drüber nach, ob man nicht Sendern, die eine Sendung ausstrahlen, die man nicht mag, ob man denen nicht einfach die Lizenz entziehen könne. Irgendwann ist er natürlich wieder zurückgerudert, weil er gemerkt hat, da hat er den Bogen etwas überspannt. Aber ja, genau das sehen wir. Ich war selbst unterwegs in Virginia und in West Virginia bei kleinen Radiosendern. Da gibt es keinen Handyempfang, ja? Du fährst da eine Stunde durchs Grüne und du hast null Empfang. Zero. Und das Einzige, was funktioniert, ist das Radio. Und dann gibt es natürlich Radiostationen, die für diese Regionen, diese sehr abgelegenen Regionen, lebenswichtig sind. Die die Wettervorhersage machen und die Gefahrenmeldungen machen und die sagen, welche Schule geschlossen hat und so weiter und so weiter. Diese Gelder für diese Radiostationen hat Trump komplett gestrichen. Die waren schon bewilligt für die nächsten 2 Jahre. Der Kongress hatte auch schon zugestimmt, ist unter Biden alles noch genehmigt worden, 1,1 Milliarden Dollar. Und Trump hat einfach gesagt, so nee, Ende mit Finanzierung, so jetzt gibt es also ganz viele kleine Radiostationen, kleine Fernsehstationen auf dem Land, denen geht die Puste aus und das Geld. Die versuchen es jetzt mit Spenden und so, aber ich glaube nicht, dass das lang funktionieren wird. So, das sind die Kleinen. Und dann gibt es die Großen. Und da muss man sagen, alle großen Konzerne, Jimmy Kimmel hast du angesprochen, ne, das gehört zu Disney. Der Disney-CEO ist ein Big Buddy von Trump. Und genau das Gleiche gilt für ungefähr alle großen, also guck mal, X gehört Elon Musk. Mark Zuckerberg ist auch bei jedem großen Event im Weißen Haus, bei jedem Dinner mit am Start. Jeff Bezos hat sich die Washington Post gekauft. Also wir sehen gerade, dass auf der einen Seite den kleinen Unabhängigen die Gelder gestrichen werden und denen geht die Puste aus. Und bei den Großen gibt es so viele wirtschaftliche Verpflichtungen und Interessen, dass die Besitzer alle immer bei Donald Trump im Weißen Haus sitzen. Und das ist natürlich ein Problem, denn man braucht natürlich eine freie Presse für eine funktionierende Demokratie. Und auch das ist ein Hebel von Project 2025, zu sagen, wir üben da Druck aus, wir drohen mit Lizenzentzug, wir streichen die Gelder etc. etc., um da eben Einfluss zu nehmen. Also Wall Street Journal wird von Trump verklagt. New York Times wird von Trump verklagt. ABC Fernsehsender wird von Trump verklagt. So. Also wir sehen schon, dass es da auf der einen Seite eine sehr große Einflussnahme gibt und dass es da den Versuch gibt, Druck zu machen. Aber wir sehen auch, dass sich immer wieder welche aufbäumen und hinstellen und sagen, da machen wir nicht mit. Ne? Jimmy Kimmel, hast du gesagt, war ein Riesenaufschrei, darf jetzt wieder senden. Also Fox News hat jetzt zum Beispiel auch mit allen, also auch die konservativen Medien haben jetzt gerade ein Papier aus dem Pentagon, also das Verteidigungsministerium, das Trump jetzt Kriegsministerium nennt, nicht unterschrieben.
Aber diese ganzen Entscheidungen von Trump, die landen ja, also in vielen, vielen Fällen vor Gerichten. Gibt es da überhaupt noch Instanzen, die eine wirkliche Rolle spielen? Ist die Judikative noch am Start in den USA?
Sie ist noch da. Es gibt ja auch immer wieder Entscheidungen, wo es heißt, da hat Trump seine Möglichkeiten überschritten. Der regiert ja quasi per Executive Order, per Dekret, ohne den Kongress jetzt wahnsinnig einzubeziehen. So, und ganz viele von diesen Sachen landen vor Gericht und ganz viele werden auch gestoppt, weil er da seine Befugnisse massiv überschreitet. So, und was macht Trump dann? Der sieht es ja überhaupt nicht ein. Also er hat ja den legendären Satz gesagt. Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich darf alles. Und wenn ich eine Regel aufstelle, dann müssen die Gerichte sich nach mir richten. Interessante Ansicht. Und seine Sprecherin verteidigt das auch immer wieder. Caroline Leavitt, in jedem White House Briefing geht sie darauf ein, wie ja aus ihrer Sicht zersetzt und links und woke die Judikative ist, also die Gerichte sind. Es wird immer wieder von linksradikalen Richtern gesprochen. Also das heißt, alle Entscheidungen, die die Gerichte treffen, die weder Trump noch der Administration noch den Republikanern gefallen, da werden die Richter verunglimpft, diffamiert, beschimpft, zum Teil verklagt, auch unter Druck gesetzt. Also auch die Justiz ist massiv unter Druck und unter Beschuss. Und auch das ist ein Ziel, das eben in Project 2025 formuliert wurde, dass es eben darum geht, die Justiz, ja, sagen wir mal, von dem aus ihrer Sicht linken, woken Weltbild irgendwie wegzubringen.
Gudrun, wie viel der Vorhaben aus dem Project 2025 sind denn jetzt schon umgesetzt durch die Trump-Administration? Kann man das sagen?
Also insgesamt sind in dem ganzen Papierwust ungefähr 318 Vorhaben zu erkennen, die man rauslesen kann. Und unser Check hat ergeben, von den 318 sind 118 schon umgesetzt.
Ach krass, okay.
Und 67 sind in Arbeit.
Okay.
Das heißt, der Mann ist jetzt seit 10 Monaten im Amt. Und wir sehen, dass es vor allem wahnsinnig schnell geht. Ja, also es ist irre, mit welcher Präzision, wie schnell da direkt ans Werk geschritten ist. Wie gesagt, das Ding wurde 2023 geschrieben. Trump wurde 24 gewählt, seit 25 im Amt und los geht's.
Wie schätzt du das ein? Wird Trump den kompletten Masterplan, das komplette Project 2025 umsetzen?
Ich glaube, dass Donald Trump das gar nicht so sieht, dass er jetzt Haken auf einer Liste macht, sondern er ist einfach umgeben von sehr vielen Menschen, die dieses Project 2025 vorgedacht haben und die jetzt in Positionen sind, wo sie ihm die entsprechenden Dekrete vorlegen können oder ihm sagen können, hier, lass mal so machen, lass mal so machen. Und er macht das, wie auch immer geleitet, eben alles mit. Insofern, ja, ich glaube schon, dass am Ende sehr viel von diesem Project 2025 umgesetzt sein wird.
Habt ihr denn mal überhaupt mit den Verfassern dieses Project 2025 gesprochen oder die angefragt in irgendeiner Form?
Total, natürlich haben wir versucht, weil es natürlich schon lange in aller Munde ist und weil wir jetzt halt eben den Check gemacht haben, wie weit sind wir denn da? Aber die Heritage Foundation, die ja verantwortlich ist, die sagt immer sehr höflich ab und sagt, sie äußern sich nicht mehr zu Project 2025. Und man kann ja aber auch sehen, wer die einzelnen Kapitel verfasst hat und wer ja jetzt auch in Regierungsverantwortung ist. Das lässt sich ja sehr gut nachvollziehen. Und die haben wir auch alle angefragt. War eine Heidenarbeit, alle anzuschreiben. Und die meisten haben höflich, aber deutlich abgesagt. Manche stellen sich komplett tot. Und was auch bemerkenswert ist, wir haben dann natürlich Politikwissenschaftler angefragt und Experten. Und auch da war es kaum möglich, jemanden zu finden, der sich vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon dazu äußern wollte. Also das heißt, man sieht schon, dass dieses System von Druck ausüben, von Einschüchtern, von ja Vorgeben, was die Meinungshoheit jetzt ist, dass das offenbar verfängt.
Auch ein Donald Trump muss sich ja nur mit 2 Amtszeiten begnügen. Da wirst du jetzt vielleicht ein kleines Lächeln aufsetzen, weil auch ich habe natürlich in seinem Oval Office die roten Caps gesehen, wo Trump 2028 draufsteht. Was glaubst du aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles so läuft, wie es laufen soll, welche langfristigen Folgen kann das denn alles haben für die Vereinigten Staaten, vielleicht auch für die ganze Welt, nach dieser zweiten Präsidentschaft von Trump?
Also zweigeteilte Antwort. Ich glaube, dieses Trump 2028 war am Anfang wirklich ein Scherz. Dann habe ich drüber nachgedacht, es ist ja nicht zwingend Donald Trump. Also ich glaube zum Beispiel, dass Don Jr. in ganz vielen Positionen jetzt schon aufgebaut wird. Und Trump das Ganze ja sowieso, diese ganze Präsidentschaft ja eher so wie eine Dynastie sieht. Ja? Also in der ersten Amtszeit haben wir gesehen, dass seine Tochter Ivanka seine Beraterin war und sein Schwiegersohn Jared Kushner ja offizielle Ämter hatte. Und dann darf man aber auch nicht vergessen, dass J.D. Vance sicherlich nicht jetzt 4 Jahre lang lächelnd daneben steht und zuguckt, was Donald Trump da macht und dann in 4 Jahren sagt, ja, nee, klar, mache ich auch nochmal. Den sollte man, glaube ich, auch auf dem Zettel haben. Das ist das eine. Aber deine Frage war ja, was macht es mit den Strukturen? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der Frage, was sind Sachen, die eher symbolisch sind und die man rückgängig machen kann und was sind Sachen, wo wirklich an den Strukturen was verändert wird. Also Beispiel, in der ersten Amtszeit ist Trump auch schon aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und hat damit gedroht, aus der WHO auszutreten. UNESCO zum Beispiel auch, ne? Wir sind auch aus der UNESCO ausgetreten, die USA. Und Biden ist überall wieder eingetreten und hat gesagt, nee, ist voll wichtig, machen wir wieder mit. Das sind so Sachen, das ist alles rückgängig machbar, weil das sind so große...
Das sind Unterschriften am Ende, ne?
Das sind Unterschriften am Ende, so. Wo es, glaube ich, schwierig wird, was zurückzudrehen, ist da, wo wirklich im Land Fakten geschaffen werden. Wenn USAID, die Entwicklungshilfe, aufgelöst wird, wenn diese Projekte überall auf der Welt gestoppt werden, wenn die Mitarbeitenden abziehen und da eine Lücke hinterlassen, geostrategisch vielleicht für China, sage ich jetzt mal, oder für Russland, dann ist da nichts mehr zu machen. Wenn in den USA Förderprogramme abgebaut werden, wenn Suppenküchen geschlossen werden, wenn die Krankenversicherung wegfällt für viele Millionen Menschen, dann ist das was, was man so nicht mehr rückgängig machen kann, weil das würde ja bedeuten, man müsste erst sehr langfristig Strukturen wieder aufbauen, die jetzt zerschlagen wurden. Vergleichsbeispiel ist vielleicht für Deutschland der Wehrdienst, der jetzt diskutiert wird. Es wurden alle Kreiswehrersatzämter geschlossen, wo die jungen Männer zur Musterung hingegangen sind. Und jetzt diskutieren wir über einen Wehrdienst, aber keiner weiß, wo sollen die denn überhaupt hin, weil die Kreiswehrersatzämter nicht mehr da sind. Das müsste man erst sehr langsam wieder aufbauen. Und so ist es in den USA im Prinzip auch. Alles, was jetzt gestrichen wird an Strukturen, an Projekten, an Programmen, wo dann wirklich faktisch Menschen entlassen werden, wo es keine Unterlagen mehr gibt, wo es keine Strukturen mehr gibt. Das ist wahnsinnig schwer wieder aufzubauen, wenn man das irgendwann wollte.
Ja, vielen Dank für die Einblicke und liebe Grüße.
Vielen Dank, sehr gerne.
Und morgen geht's bei 11KM um eine internationale investigative Recherche zu russischer Spionage. An einem Ort, den man erstmal so gar nicht auf dem Zettel hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch. Und wenn ihr zur US-Politik immer auf dem neuesten Stand sein wollt, findet ihr aktuelle Infos immer auf tagesschau.de und auf tagesschau24. Da seht ihr Gudrun Engel dann auch ziemlich oft. Sie leitet nämlich das ARD-Studio in Washington. Und im Podcast Amerika, wir müssen reden, hört ihr alle 2 Wochen montags die wichtigsten Entwicklungen aus den USA. Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine Frau Jiffa Bourguignon haben viele Freunde in den Staaten, die sich ideologisch immer mehr voneinander entfernen. Ingo und Jiffa analysieren, was gerade mit der Demokratie in den USA passiert und beobachtet, welche Wahlkampfversprechen Präsident Trump tatsächlich umsetzt. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek, wie 11KM auch, und den Link in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp. Viktor Völsner-Vires und Laura Picerno. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich drauf.